Viele Betriebsräte sind derzeit dabei, die alte Geschäftsordnung aus der alten Amtszeit zu bestätigen. Das kann man so machen. Man kann aber auch versuchen, die Geschäftsordnung jetzt an die neue Gesetzeslage anzupassen und zudem die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigen. Genau darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Rafi Lugowski, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich berate und begleite Betriebsräte deutschlandweit bei allen Mitbestimmungsthemen, die so anliegen. Ja, derzeit finden ja die Betriebsratswahlen statt. Betriebsräte konstituieren sich neu und eine der ersten Amtshandlungen von Betriebsräten ist, die Geschäftsordnung anzufassen. Und zumeist wird die alte Geschäftsordnung dann von den Betriebsräten einmal gesichtet und sodann bestätigt. Das, wie gesagt, das kann man gerne so machen, das ist nicht falsch und sicherlich gibt es in der alten Geschäftsordnung auch viele gute Regelungen für die Betriebsratsarbeit, die man übernehmen kann. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Ich würde auf jeden Fall jetzt anlässlich der Neuwahlen, anlässlich der Neukonstituierung des Betriebsrates einen genaueren Blick auf die Geschäftsordnung werfen und prüfen, ob es nicht doch irgendwo an irgendeiner Stelle Anpassungsbedarf gibt. Und in dieser Folge möchte ich darauf eingehen, welche zwei oder drei Punkte vielleicht definitiv angepasst oder ergänzt werden sollten, wenn es um die Geschäftsordnung geht. Aber zunächst einmal einen Schritt zurück, damit wir auch unsere frischen Betriebsratsmitglieder abholen, damit sie auch wissen, was insofern in rechtlicher Hinsicht überhaupt vorgegeben ist. Was ist überhaupt die Geschäftsordnung? Naja, die Geschäftsordnung ist, wie der Name schon sagt, eine Ordnung über die Arbeit des Betriebsrates. Das, was maßgeblich sein soll für die Amtszeit, das, was im Hinblick auf die Regelung für die Amtszeit gelten soll, wird verschriftlicht in einem Dokument, das dann von der absoluten Mehrheit des Betriebsrates beschlossen werden muss. Also die Geschäftsordnung verlangt im Gegensatz zu den sonstigen Beschlüssen des Betriebsrates eine qualifizierte Mehrheit. Das ist wichtig. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Betriebsratsgremium haben, bestehend aus 15 Betriebsratsmitgliedern, dann benötigen wir zumindest 8 Ja-Stimmen für die jeweilige Geschäftsordnung. Und zudem gibt es noch eine Formalität. Die Geschäftsordnung muss schriftlich abgeschlossen werden. Das heißt, der oder die Betriebsratsvorsitzende muss die Geschäftsordnung unterschreiben. Das ist das Formale, was das Gesetz vorgibt. Es gibt keine zwingende Pflicht, eine Geschäftsordnung abzuschließen. Das Gesetz schreibt dem Betriebsrat nicht vor, du musst eine Geschäftsordnung vereinbaren. Das ist freiwillig und gleichzeitig ist es absolut üblich, dass Betriebsräte, insbesondere größere Gremien, sich eine Geschäftsordnung geben, damit auch die ganzen Prozesse, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten festgezurrt sind, damit es insofern nicht im Nachgang zu irgendwelchen Ungereimtheiten und Komplikationen kommt. Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, eine Geschäftsordnung abzuschließen, auch dann, wenn man ein relativ kleines Gremium ist. Was sind denn die typischen Inhalte einer Geschäftsordnung? Was kann man denn dort überhaupt festhalten? Gibt es da irgendeine Beschränkung von Seiten des Gesetzes? Zunächst einmal zu den rechtlichen Leitplanken. Ja, es gibt natürlich Beschränkungen von Seiten des Gesetzes. Im Gesetz ist ja auch schon sehr vieles beschrieben, was die Arbeit und Organisation und auch Beschlussfassung des Betriebsrates angeht. Und von diesen zwingenden Bestimmungen darf man als Betriebsrat in der Geschäftsordnung eben nicht abweichen, sondern das ist der Standard, der vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Man kann gerne das, was im Gesetz niedergelegt ist, in der Geschäftsordnung nochmal 1:1 kopieren. Es schadet ja auch nicht, wenn es in der Geschäftsordnung steht. Weil wenn es in der Geschäftsordnung steht, das ist ja ohnehin wahrscheinlich dann auch das erste Dokument, die erste Anlaufstelle für Betriebsratsmitglieder. Und wenn sie dort dann nochmal komprimiert die rechtlichen Regelungen wiederfinden, die ohnehin im Gesetz beschrieben stehen, dann ist es ja auch für die Betriebsratsmitglieder ein Mehrwert, ein Vorteil, wenn es da schon niedergeschrieben ist und sie nicht von der Geschäftsordnung in das Gesetz schauen müssen oder umgekehrt. Genau. Also es gibt rechtliche Leitplanken, was die Geschäftsordnung angeht und gleichzeitig müssen wir konstatieren, es ist längst nicht alles beschrieben und vorgegeben, was die Betriebsratsarbeit ausmacht, sondern vieles ist halt offen gehalten, vieles ist nur allgemein beschrieben und bedarf der Konkretisierung. Und diese Konkretisierung erfolgt eben in der Geschäftsordnung. Da geht es insbesondere auch um die Organisation des Betriebsrates für die Amtszeit, aber auch natürlich um die Abläufe im Betriebsratsamt. Das heißt insbesondere die Abläufe, was zum Beispiel auch Betriebsratssitzungen anbelangt. Bei der Organisation gibt es erstmal sehr viele Sachen zu klären. Das heißt, wie genau ist der Betriebsrat aufgestellt? Das heißt sowas wie, wie wird der Vorsitzende gewählt? Wie wird der Stellvertreter gewählt? Gibt es vielleicht noch einen zweiten Stellvertreter, was ja Sinn ergeben kann? Denn manchmal, es kommt vor, ist sowohl der Vorsitz als auch die Stellvertretung verhindert. Und da muss dann trotzdem die Handlungsfähigkeit des Betriebsrates sichergestellt werden. Deswegen kann auch sowas festgehalten werden. Oder auch die Frage, ob laufende Geschäfte auf den Betriebsratsvorsitzenden übertragen werden sollen, wenn es keinen Betriebsausschuss gibt. Wenn es einen Betriebsausschuss gibt, müsste geklärt werden, ja, wer soll denn grundsätzlich diesem Betriebsausschuss angehören. Da finden ja auch entsprechende Wahlen statt, ja, aber trotzdem gibt es da gewisse Punkte, die ebenfalls rechtlich festzuzurren sind. Dann die Frage auch, ob der Betriebsausschuss nicht nur die laufenden Geschäfte übernimmt, sondern darüber hinaus auch Geschäfte zur selbstständigen Erledigung aufgetragen bekommt. Ebenfalls klärungsbedürftig ist, ob es Spezialausschüsse geben soll und wenn ja, welche und wie genau die Organisation innerhalb dieser Ausschüsse aussehen soll. Auch das muss einmal geklärt werden. Und wenn es allgemein um die Organisation geht, würde ich immer einen Blick in die Vergangenheit richten und mir anschauen, wie ist denn die Amtszeit gelaufen, die vergangene, abgelaufene Amtszeit? Hat sich das Konzept, das der Betriebsrat damals ausgearbeitet hat, bewährt? Oder gab es doch vielleicht hier und da gewisse Schwierigkeiten, gewisse Präzisionsmängel bei der Organisation, die jetzt behoben werden können? Allen voran natürlich auch die Frage, ob die Zahl der Ausschüsse ausgereicht hat oder ob vielleicht einige Ausschüsse mittlerweile überflüssig geworden sind. Das sind so Themen, die man im Rahmen der Organisation klären sollte. Und natürlich ist ein wichtiges Thema, ein zentrales Thema, ob Betriebsratsaufgaben zur selbstständigen Erledigung auf die Ausschüsse übertragen werden sollen oder ob das eben nicht passieren soll. Das ist eine ganz wichtige, zentrale Festlegung. Andererseits ist auch das Thema Betriebsratssitzung ganz zentral in der Geschäftsordnung. Welche Modalitäten gelten insofern? Das heißt, wie häufig finden die regulären Betriebsratssitzungen statt? Wie ist zu verfahren, wenn es zu außerplanmäßigen Sitzungen kommen soll? Wie sind die Ladungsfristen? Wie wird geladen? Erfolgt das elektronisch, per E-Mail oder per sonstiger Software? Wie muss ein verhindertes Betriebsratsmitglied seine Verhinderung dem Betriebsratsvorsitzenden oder der Stellvertretung mitteilen? Auch dies sollte auf jeden Fall klipp und klar geregelt werden, damit die Prozesse insofern stehen. Also du siehst, es gibt auch im Hinblick auf die Betriebsratssitzung sehr viele Punkte, die noch konkretisiert werden können vom Betriebsrat. Und auch insofern ist meine Empfehlung, dass man hier sich einmal hinsetzt und das sorgfältig durchdenkt. Ja, das sind also so typische Inhalte einer Geschäftsordnung, organisatorische Sachen und auch Dinge im Kontext der Betriebsratssitzung, sowohl der regulären als auch der außerplanmäßigen. Darüber hinaus würde ich als Betriebsrat auch prüfen, ob man die gesetzlichen Spielräume im Hinblick auf die Betriebsratssitzung derzeit auch ausnutzt. Denn es gab ja 2021 das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz und im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde Betriebsräten auch zugestanden, Online-Sitzungen zu halten oder hybride Betriebsratssitzungen durchzuführen. Das ist grundsätzlich zulässig, allerdings an einige Voraussetzungen geknüpft. Und die Voraussetzungen stehen im Gesetz. Und eine ganz zentrale Voraussetzung ist, dass die Möglichkeit von Online-Sitzung oder hybriden Sitzung in der Geschäftsordnung verankert ist. Nur wenn es hierfür eine rechtliche Grundlage gibt in der Geschäftsordnung, können Online-Sitzung oder hybride Sitzung mit entsprechender Beschlussfassung, versteht sich, durchgeführt werden. Ansonsten ist das eben rechtlich unzulässig und würde dazu führen, dass dem Betriebsrat die getroffenen Beschlüsse auf den Kopf fallen. Und das wollen wir natürlich nicht, das wollen wir nach Möglichkeit verhindern. Wenn es in der Geschäftsordnung verankert ist, dass sowas möglich sein soll, dann muss man auch gleichzeitig regeln und definieren, dass die Präsenzsitzung trotzdem Vorrang hat vor einer Online-Sitzung oder einer hybriden Sitzung. Das heißt, wir haben ein Regel-Ausnahme-Verhältnis. Es bleibt dabei, die Regel muss immer die Präsenzsitzung bleiben und das ist auch entsprechend in der Geschäftsordnung zu verankern. In der Gesetzesbegründung steht auch ansatzweise drin, wie man das Ganze sicherstellen kann. Zum einen wird empfohlen, dass man hier auf Fallgruppen zurückgreift, also die Fälle regelt, in denen eine hybride Sitzung oder Online-Sitzung stattfinden kann. Etwa dann, wenn Belange des Gesundheitsschutzes es erfordern, wenn viele Betriebsratsmitglieder krankheitsbedingt ausgefallen sind, aber nicht unbedingt amtsunfähig sind. Das sind so Konstellationen, wo es dann durchaus Sinn ergibt, dass man die Betriebsratssitzung eben online oder hybrid durchführt und nicht in Präsenz. Und das führt auch dazu, dass dann womöglich überhaupt erst die Beschlussfähigkeit hergestellt werden kann und damit auch die Arbeitsfähigkeit des Betriebsratsgremiums insgesamt. Die Ladung zur hybriden Sitzung oder zur Online-Sitzung erfolgt immer durch den oder die Vorsitzende. Und wenn ein Viertel der Betriebsratsmitglieder dem nicht widerspricht, dann kann es grundsätzlich online oder hybrid durchgeführt werden. Wichtig ist immer, dass wenn man online teilnimmt, dass trotzdem die Geheimheit der Betriebsratssitzung sichergestellt ist. Man darf die Sitzung auch nicht aufzeichnen. Und man muss dann die Teilnahme auch anderweitig kommunizieren. Das heißt, man ist ja nicht präsent vor Ort, man kann sich nicht in die Anwesenheitsliste eintragen. Man muss aber gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden in Textform bestätigen, dass man da ist und an der Betriebsratssitzung teilnimmt. Und das wird dann entsprechend zu dieser Teilnahmeliste und zum Protokoll genommen. Ja, und ja, du merkst es auch. Auch wenn man grundsätzlich die Möglichkeit hat, Online-Sitzungen, hybride Sitzungen durchzuführen, qua Geschäftsordnung, gibt es trotzdem einige Punkte, die man klären muss in Bezug auf diese Online-Sitzung und hybride Sitzung. Ja, auch da gibt es Regelungen, die man treffen sollte, damit es zu keinen Komplikationen kommt. Also zum Beispiel auch sowas wie Verpflichtung, ja, dass man die Nichtöffentlichkeit auch dann zu Hause sicherstellen sollte und dass keine Aufzeichnung erfolgt. Das steht zwar alles auch im Gesetz, trotzdem macht es Sinn, das noch einmal aus Klarstellungsgründen in der Geschäftsordnung wiederzugeben. Ja. Oder auch, dass man gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden seine Anwesenheit kommunizieren muss in Textform. Auch sowas sollte auf jeden Fall in die Geschäftsordnung dann aufgenommen werden. Und natürlich die allgemeine Befugnis und theoretische Möglichkeit, dass das möglich sein soll. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Was könnte man noch aufnehmen in die Geschäftsordnung? Und da möchte ich einmal den Blick richten in Richtung der aktuellen Rechtsprechung. Was heißt aktuell? Relativ aktuell. Es geht um Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, die circa drei Jahre zurückliegen und eine jüngere Entscheidung, die sich mit der Arbeit des Betriebsrates bzw. des Betriebsratsvorsitzenden befasst. Aber zunächst mal zu der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts von vor 3 Jahren. Da ging es darum, ob der Betriebsrat ein Anrecht hat, vom Arbeitgeber gewisse sensible Daten zu erfahren. Es ging um eine namentliche Liste der schwerbehinderten Arbeitnehmer. Der Betriebsrat hat ja insofern eine Überwachungsaufgabe, muss aber dafür natürlich wissen, gibt es denn überhaupt schwerbehinderte Arbeitnehmer im Betrieb und wer sind eigentlich die schwerbehinderten Arbeitnehmer, namentlich. Nur wenn der Betriebsrat diese Information hat, kann er seinem Handlungsauftrag auch ordnungsgemäß nachkommen. In dem damaligen Verfahren hatte der Arbeitgeber dem Betriebsrat diese Informationen allerdings vorenthalten. mit der Begründung, dass es sich um sensible Daten handelte und dass der Betriebsrat eben nicht die erforderlichen Vorkehrungen für den Schutz dieser Daten der schwerbehinderten Menschen getroffen hat. Und das Gericht musste sich dann mit der Frage befassen, liegt hier seitens des Arbeitgebers ein Leistungsverweigerungsrecht vor im Hinblick auf diese Information? Oder hat der Betriebsrat ein Anrecht darauf zu wissen, wer die schwerbehinderten Arbeitnehmer sind? Und ein ganz zentraler Punkt im Rahmen dieser Entscheidung war die Frage, ob der Betriebsrat im Rahmen seiner Betriebsratstätigkeit angemessene und spezifische Schutzmaßnahmen zum Schutz von sensiblen Daten von schwerbehinderten Arbeitnehmern getroffen hat. Mit anderen Worten, gab es ein hinreichendes, angemessenes Datenschutzkonzept für die Betriebsratsarbeit? Und nur weil der Betriebsrat in diesem konkreten Fall ein solches Datenschutzkonzept beweisen konnte, nachweisen konnte, hat er vom Gericht Recht bekommen. Hätte der Betriebsrat ein solches Datenschutzkonzept nicht, stünde in Frage, ob der Betriebsrat angemessene und spezifische Schutzmaßnahmen im Sinne von § 22 Absatz 2 Bundesdatenschutzgesetz getroffen hätte. Und der Arbeitgeber könnte womöglich dann berechtigterweise die Herausgabe dieses sensiblen Datums verweigern. Und das betrifft ja nicht nur schwerbehinderte Menschen, sondern zum Beispiel auch die Frage, gibt es Schwangere im Betrieb? Auch solche Personenkreise haben natürlich einen entsprechenden Schutzbedarf. Das heißt, der Arbeitgeber muss im Hinblick auf diese Mitarbeitergruppe ebenfalls sicherstellen, dass es nicht zu physischen und psychischen Nachteilen kommt. Muss also in besonderem Maße auf die Gesundheit dieser Personengruppe Rücksicht nehmen. Und auch insofern überwacht der Betriebsrat die Einhaltung der Bestimmung. Die Namen bekommt er aber nur dann, wenn er ein angemessenes und ausreichendes Datenschutzkonzept vorlegen kann, aus dem sich auch ergibt, dass der Betriebsrat die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen hat. Das heißt, sowas wie Zugangskontrolle, Zugriffsrechte, Verschlüsselungstechnologien, Löschkonzepte, all das muss mit dabei sein in diesem Datenschutzkonzept, damit es als angemessen, als ausreichend erachtet wird. Und jetzt die Idee. Wie wäre es denn, wenn man jetzt anlässlich der Überarbeitung der Geschäftsordnung auch ein solches Datenschutzkonzept in die Geschäftsordnung festschreibt? Das wäre doch wunderbar. Man muss es ja mit der Geschäftsordnung nicht übereilen. Man muss es ja nicht von heute auf morgen gleich in der konstituierenden Sitzung abschließen, sondern man kann sich auch Zeit lassen, man kann Überlegungen anstellen im Hinblick auf ein angemessenes Datenschutzkonzept im Betriebsrat. Hierzu kann man natürlich auch den Datenschutzbeauftragten hinzuziehen und um seine Hilfestellung bitten. Und das könnte dann sehr gut und elegant in die Geschäftsordnung verankert werden. Ja, das hat auch den Vorteil, dass es da nicht irgendwie eine Dokumentenfragmentierung gibt, sondern alles wäre an einer einzigen Stelle geregelt, übersichtlich, ohne dass es insofern Zweifel geben kann. Das wäre der große Vorteil. Also deswegen meine Empfehlung, überlegt euch das, ob das nicht Sinn machen könnte, das Datenschutzkonzept jetzt schon auszuarbeiten zu Beginn der Amtszeit. Es ist ein wichtiges Thema. Der Betriebsrat ist auch in Sachen Datenschutz in der Verantwortung gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz. Und deswegen macht es Sinn, das Thema gleich zu Beginn der Amtszeit zu adressieren und anzugehen. Und dann auch, wenn man insofern angemessene Regelungen gefunden hat, das Ganze in der Geschäftsordnung zu verankern. Dann möchte ich noch auf eine weitere Entscheidung eingehen. Das ist die Entscheidung, die ich zuletzt im Podcast oder auf YouTube vorgestellt habe, nämlich die Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du die Folge gesehen hast, es ging um ein Betriebsratsmitglied, das den Betriebsrat in Anspruch genommen hat, darauf, dass es an Betriebsratssitzungen teilnehmen darf, dass es zu den Betriebsratssitzungen eingeladen wird. Das hat der Betriebsratsvorsitzende nicht gemacht, mit Verweis darauf, dass das Betriebsratsmitglied arbeitsunfähig gewesen ist. Und aus der Arbeitsunfähigkeit hat der Betriebsratsvorsitzende die Amtsunfähigkeit geschlossen. Diese Vermutung ist grundsätzlich legitim, ist aber in dem Moment nicht mehr zutreffend, wenn das Betriebsratsmitglied, das arbeitsunfähig ist, trotzdem seine Amtsfähigkeit anzeigt. Von da an ist das Betriebsratsmitglied einzuladen. Das war Pi mal Daumen der Gegenstand des Falles, den ich zuletzt hier vorgestellt habe. Deswegen auch insofern meine Empfehlung, ich würde in der Geschäftsordnung niederschreiben, dass Betriebsratsmitglieder gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden auch immer anzeigen sollen, ob eine bestehende Arbeitsunfähigkeit dazu führt, dass sie auch amtsunfähig sind. Ansonsten greift halt die übliche Vermutung. Und auch bei sonstigen Abwesenheiten, wo in Frage stehen kann, ob eine Amtsverhinderung vorliegt, sollte eine entsprechende Mitteilung an den Betriebsratsvorsitzenden erfolgen, damit bei der Ladung von Ersatzmitgliedern keine Fehler passieren. Das ist ja ganz zentral, weil Fehler haben erheblich nachteilige Auswirkungen in rechtlicher Hinsicht, führen zur Unwirksamkeit von Beschlüssen, zur Unwirksamkeit von Betriebsvereinbarungen und so weiter und so fort. Und das möchten wir definitiv nicht. Deswegen ist auch das ein Aspekt, den man in der Geschäftsordnung berücksichtigen könnte. Und das wäre eine gute Gelegenheit, um die Maßgaben der Rechtsprechung insofern umzusetzen. Das in aller Kürze zur Geschäftsordnung. Ja, wenn du dazu noch Fragen haben solltest, dann kannst du gerne auf uns zukommen. Ansonsten danke ich dir für dein Interesse an diesem Thema und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.